Predige über Lukas Kapitel 16, Vers 1 bis 13. Lukas Kapitel 16, Vers 1 bis 13. Jesus sagte aber auch zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er ihm den Besitz verschleudere. Und er ließ ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich da über dich? Lege Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Denn du kannst nicht mehr Haushalter sein. Da sagte der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie, wenn ich von der Verwaltung abgesetzt bin, mich in ihre Häuser aufnehmen. Und er ließ jeden Einzelnen der Schuldner seines Herrn zu sich rufen und sagte zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der antwortete, 100 Bart Öl. Da sagte er zu ihm, nimm hier deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreibe 50. Danach sagte er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, 100 Kor Weizen. Er sagte zu ihm, nimm hier deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Söhne dieser Welt sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Söhne des Lichts. Und ich sage euch, machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie, wenn er ausgeht, euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Kleinsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu waret, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Die Geschichte könnte man überschreiben, Geld regiert die Welt und nicht nur die Welt, auch die Gedanken. Oder so eine andere Formulierung, Geld stinkt nicht. Jesus erzählt hier von einem Haushalter, das heißt einem Verwalter, der das Gut seines Chefs ein Stück weit verschleudert. Es könnte gestern in der Zeitung gestanden haben, liest man fast jede Woche. Was weiß ich, Chef einer Bank veruntreut 80 Millionen, Mitarbeiter des Diakonischen Werkes bringt ein paar Millionen um die Ecke, Mitarbeiter der Arbeiterwohlfahrt hat Eigenheim gebaut, Missionsgesellschaft hat schlechte Rechnungsführung, Geschäftsführer eingesperrt. Überall findet man solche Aussagen. 3 Milliarden wurden allein im letzten Jahr im Einzelhandel geklaut, so diese kleine Selbstbedienung. Davon waren die meisten Jugendliche und Kinder, die das getan haben, oder die meisten nicht, aber sehr viele davon. Geld regiert die Welt und offensichtlich auch das Denken vieler Menschen. Dieser Verwalter hier ist ein Mann, der ein süßes, angenehmes Leben geführt hat. Dabei hat er sehr viel Geld ausgegeben und irgendwann kommt sein Herr ihm auf die Schliche. Ich meine, der Herr ist ein bisschen mit Schuld dran, weil er ihn einfach so hat arbeiten lassen. Es gibt ja so einen Satz, der heißt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Er hätte ihn mal kontrollieren sollen zwischendrin. Dann hätte er ein klein bisschen früher entdeckt, was hier eigentlich läuft. Und dieser Verwalter steht also davor, arbeitslos zu werden. Arbeitslosenversicherung gab es damals noch nicht. Insofern musste er sich selbst eine kleine Zukunftssicherung aufbauen. Und er überlegt in einem Selbstgespräch, welche Möglichkeiten habe ich. Der erste scheidet aus, graben kann ich nicht. Das heißt, so richtig für Arbeit bin ich nicht gemacht. Betteln schäme ich mich. Es ist erstaunlich, dass so ein Mann, der so skrupellos handelt, sich schämt. Nur schämt er sich an der falschen Stelle. Er schämt sich an der Stelle, wo die Leute erkennen würden, wie seine eigentliche Lage ist. Da schämt er sich. Aber er schämt sich nicht, den Betrug, den er schon begangen hat, durch einen neuen Betrug zu überdecken. Indem er nämlich sagt, gut, ich werde all diese Schuldner holen und die dürfen ihre Schuldscheine so ein Stück weit reduzieren, sei es, dass sie nur noch die Hälfte zahlen müssen oder 2/3. Und dann werden sie hinterher sicher sehr freundlich sein zu mir. ist ein sehr zielgerichteter Mensch. Wir würden sagen, ein Stück weit, ja, geldgierig, hart, rücksichtslos. Und das Erstaunliche ist, dass Jesus so einen Mann uns noch als Vorbild hinstellt. Da gibt es verschiedene Auslegungen in dem Vers 8, wo es hier heißt, der Herr lobte den ungerechten Haushalte. Meinen einige, das wäre sein Chef gewesen, der ihn lobte. Aber kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, wenn er die geänderten Schuldscheine sieht, dass er ihn dann auch noch lobt. Ich sehe in diesem Herrn, der ihn lobte, Jesus. Weshalb? Er lobt sicher nicht die Ungerechtigkeit dieses Mannes, das würde Jesus nie tun, sondern er lobt ihn, weil es ein ganz konsequenter, zielstrebiger Mann war, der nur nach vorne schaut, was hinter ihm ist, ist ihm völlig wurscht. Und darin lobt er ihn und stellt ihn uns als Vorbild hin, dass wir auch so zielstrebige Leute werden, die falsche Rücksichtnahmen ausschalten. Sicher nicht in dem Sinne, wie er das hier getan hat, der das ja sehr rücksichtslos und hart getan hat, sondern dass wir ein klares Ziel gut verfolgen und nicht so halbe Leute sind, die aus lauter Rücksichtnahmen dann zu gar nichts Richtigen mehr kommen. Jesus sagt, die Kinder der Welt seien klüger als die Kinder des Lichtes. Das ist klar, das wird jeder bestätigen, der irgendwo in der Geschäftswelt arbeitet, wie klug die Leute sind, die Jesus keine Verantwortung ablegen. Wir können den anderen austricksen, sagen, wissen Sie, die andere Firma hat mir das Gleiche angeboten, da war es aber 10 Pfennig billiger pro Büchse. Wenn Sie im Geschäft bleiben wollen, müssen Sie mindestens auch 5 Pfennig nachgeben. Ich meine, von den 10 Pfennig der anderen Firma war überhaupt keine Rede, aber man kann es ja mal versuchen, ob er vielleicht 5 Pfennig runtergeht mit seinen Forderungen. Und so wird überall betrogen. Ein Betrug mit Terminen, von denen man von vornherein weiß, dass man sie nicht halten kann. Aber nur um den Auftrag zu kriegen, wird ein Termin vereinbart, der gar nicht reell ist. Und alle diese Dinge im Kleinen und Großen und dann viele Manipulationen mit der Steuer und mit Schwarzarbeit und was weiß ich nicht alles, ist sicher kein Geheimnis. Bei all dem wird deutlich, dass so der große See unseres Einkommens oder unseres Vermögens nicht nur aus sauberen Quellen, sondern manchmal auch aus trüben Gewässern gespeist wird. Deshalb sagt Jesus, wenn er hier von dem Mammon, von dem Geld redet, dass er das ungerechten Mammon nennt. Das Wort Mammon ist ein hebräisches Wort, was dann in die griechische Sprache übernommen wurde und bedeutet auf Deutsch übersetzt, das, worauf ich mich verlasse oder das, wovon ich bestimmt werde. Mammon heißt also nicht nur Geld, sondern Mammon heißt das, worauf ich mich verlasse oder das, wovon ich bestimmt werde. Und davon sagt er, das sei ungerecht, das, worauf ich mich verlasse. Er sagt aber, wir sollten das trotzdem einsetzen, um uns Freunde zu gewinnen. Und wir können aus diesem großen See, von dem ich eben sprach, sicher auch Ströme einer freigebigen Liebe auf das dürre Land mancher Not fließen lassen. Ich las gerade gestern den Bericht der Christoffel-Blinden-Mission, die allein im letzten Jahr ungefähr durch Operationen 54.000 Blinden in Ländern der Dritten Welt wieder das Augenlicht zurückgab. Das ist sicher sehr schön, weil hier deutlich wird, dass eine Gabe, die ihnen anvertraut wurde, sinnvoll eingesetzt wird. Das Schöne an dieser Mission ist sicher, dass sie den Leuten nicht nur körperlich die Augen öffnen, sondern ihnen auch von Jesus erzählen, dem Licht der Welt, und versuchen ihnen sozusagen auch die inneren Augen klar und scharf zu machen. Ich war mal in Amerika bei einem Vizebankpräsidenten zu Gast für eine Woche. Ich fragte ihn, wo legen Sie denn Ihr Geld an? Da sagte er, ich lege mein Geld in erster Linie bei der Himmelsbank an. Es war klar, was er damit meinte. Das heißt, so viel ich kann, werde ich spenden für Missionsgesellschaften, für soziale, christliche Dienste und dadurch Freude haben. Ein weltliches Prinzip ist, durch Behalten wird man reich, ein göttliches Prinzip, durch Geben wird man reich. Wir haben gerade vor einigen Tagen hier in der Gemeinde so ein kleines Mädchen neu bekommen mit dem Namen Tabea. Ich habe sie zwar noch nicht gesehen, werde sie aber hoffentlich noch sehen. Und ich habe einmal in der Bibel nachgelesen, was über so eine Tabea steht. Und da steht, dass es eine reiche Frau war. Da steht, sie war reich an guten Werken. Das ist erstaunlich. Reich an guten Werken. würde ich dich heute Morgen fragen, bist du reich? Sicher kann man sich durch gute Werke und durch Spenden nicht den Himmel erkaufen. Diese Zeit ist vorbei und hat wahrscheinlich noch nie bestanden. Auch wenn es hier heißt, dass wir uns Freunde machen mit dem ungerechten Mammon, damit sie uns aufnehmen in die ewigen Hütten, sicher nicht gemeint, dass wir uns durch Geld irgendwie den Himmel öffnen könnten. Sondern der Himmel ist für mich nur offen dadurch, dass Jesus Christus Mensch wurde, für mich starb und bereit ist, heute in meinem Herzen Wohnung zu nehmen. Der einzige Weg, um einen offenen Himmel zu haben, ist der, ein offenes Herz für Jesus zu haben. Und an der Stelle würde ich dich auch fragen, hast du einen offenen Himmel? Hast du ein offenes Herz für Jesus? Wohnt er in dir, damit du später bei ihm wohnst? Ich weiß es nicht, aber es wäre sehr schön. Nach dem letzten Krieg, heute haben wir Volkstrauertag, haben wir alle bemüht, uns eine neue Existenz aufzubauen. Es ist nur interessant, wenn wir dieses Wort Existenzaufbau untersuchen, was damit gemeint ist. Was damit gemeint? Damit sind neue Möbel gemeint, eine schöne Wohnung, ein guter Beruf, ein hübsches Auto vor der Tür und vielleicht noch ein paar Mark auf irgendeinem Sparkonto oder irgendwo in der Ferne oder in der Nähe noch eine Eigentumswohnung. Das ist Existenzaufbau. Interessant, das ist eine Existenz, die eigentlich im Tod ja völlig am Ende ist. Elisabeth I., diese Königin von England, sagte mal kurz vor ihrem Tod, ich gebe all meinen Besitz für einen Augenblick Leben. Ich spürte, jetzt bin ich am Ende, jetzt bin ich bankrott. Alles, was ich gemacht habe, worauf ich vertraut habe, ist jetzt wertlos. Und dann wollte sie all dieses Wertlose nochmal in die Waagschale werfen, um einen Augenblick länger leben zu können. Wenn sie gewusst hätte, dass im Glauben an Jesus Christus eine ganze offene Ewigkeit da ist, in Liebe und Geborgenheit, hätte sie nicht um diesen letzten Augenblick Leben so verbittert kämpfen müssen. Wenn wir sagen, wir haben eine Existenz aufgebaut, dann hat dieser Existenzaufbau die Zusagen der Bibel über die Wirkung des Reichtums. Und da steht in der Bibel in Markus 4, Vers 19, die Sorgen der Welt, der Trug des Reichtums, die Begierde nach anderen Dingen ersticken das Wort Gottes. Das ist die Verheißung, die der Reichtum in der Bibel hat. Und wenn wir so unser Volk betrachten, auch heute an diesem Volkstrauertag, müssen wir sagen, dass das eigentlich stimmt. Die meisten Leute haben nichts gegen Gott, aber die Wirkung des Wortes Gottes in ihren Herzen ist einfach erstickt. Es bringt keine konkreten, klaren und guten Auswirkungen. Wenn wir trauern, trauern wir eigentlich nur über die Toten, dass sie von uns genommen wurden. Die wenigsten trauern darüber, dass viele dieser Toten in der Ewigkeit eine größere Qual haben, als die, die sie hier auf der Erde bei ihrem Tod hatten. Wir lasen vorhin diese Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus, und da wurde deutlich, dass dieser Mann eine Qual hat, die er vorher nicht kannte. Wenn ich ohne Jesus Christus sterbe, gehe ich in eine große Ungeborgenheit hinüber, der gegenüber all das, was wir hier unten an Chaos erleben, sicher wenig ist. Wenn ich mit ihm sterbe, heißt es hier, gehe ich in eine ewige Hütte, das heißt in einen Raum der Geborgenheit bei Gott. Diese Hütte kann ich mir nicht durch Geld kaufen, das war klar, sondern nur durch Jesus Christus, der mir diesen Himmel geöffnet hat durch seine Vergebung. An der Stelle wird überhaupt deutlich, alles Wichtige im Leben kann ich nicht kaufen. Ich kann das Leben nicht kaufen, Liebe kann ich nicht kaufen und Vergebung, sondern alles muss mir geschenkt werden. Das Wichtigste im Leben wird nicht gekauft, sondern geschenkt. Leben, Liebe, Vergebung, ich würde auch sagen, Vertrauen kann ich auch nicht kaufen. Aber das sind die Dinge, die wir wirklich brauchen. Und die kann ich mir schenken lassen durch Christus in meinem Leben. Vielleicht kriege ich sie teilweise auch durch Christen oder Menschen meiner Umgebung ein Stück weit geschenkt. Durch Geld kann ich also die wichtigsten Dinge nicht bekommen, aber ich kann es trotzdem einsetzen, um Wichtiges zu tun. Und da könnte ich nur sagen, wenn du viel hast, dann gib viel. Es gab mal so eine Erzählung von einem Kutscher und seinem Chef, schon eine alte Erzählung, als beide in den Himmel kamen und sozusagen auf die ewigen Hütten gewartet haben, was kommt jetzt, da bekam der Kutscher ein großes Haus und der Chef von ihm ein kleines. Er sagte, das ist komisch, das war doch vorher immer umgedreht. Da wurde ihm gesagt, weißt du, das Haus ist aus dem Material gebaut, was du während deines Lebens nach oben geschickt hast. Und da hat eben dein Kutscher mehr geschickt. Geschickt hieße also gespendet für Gott. Und das wäre die Frage, wie sieht es bei dir aus? Was hast du in diesem Monat an Geld für Gott gegeben? Was hast du in diesem Monat an Zeit für ihn eingesetzt? Was meinst du, welche Fähigkeiten in diesem Monat haben wirklich dafür gedient, dass du Gottes Willen tust? Wie war es im Umgang mit den Pflichten, die du hattest? Hast du die ernst genommen und erfüllt? Jesus sagt hier, wer im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Mancher unter uns hat so Ideen, dass er mal Missionar wird, dass er Leute heilen wird, dass er mal ein großer Prediger ist, dass eine Erweckung ausbricht, dass er mal Gott 10.000 Mark spenden wird. Das ist alles ganz schön. Nur hier steht es, wer im Kleinen treu ist, wird auch im Großen treu sein. Das heißt, an der Art, wie du deine Hausaufgaben machst, kann man vielleicht erkennen, wie dein Verhältnis zu Jesus ist. An der Zeit, die du jeden Tag für Gott hast, indem du in der Bibel liest, wird man merken, ob er dir wichtig ist oder ob du gar keine Zeit hast für ihn. An der Art, wie du deine Wäsche bügelst, wird man merken, ob du innerlich resigniert bist oder ob du Kraft hast, den Alltag zu bewältigen. Man kann oft durch den Haushalt in die Seele eines Menschen sehen. Man kann oft durch das Verhalten in der Schule oder in einer anderen Gruppe erkennen, wie es in einem Menschen aussieht, obwohl er darüber gar nichts sagt. Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, nicht nur im Kleinen, im Kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wenn du möchtest, dass Gott dich gebrauchen kann, dann wäre es sicher wichtig, im Kleinen treu zu werden. In der Art, wie du mit deiner Zeit umgehst, wie du versuchst, pünktlich zu sein, wie du versuchst, Ordnung kennenzulernen oder weiterzuhalten, wie du deine Pflichten ernst nimmst, wie du Zeit einsetzt für Gott, zum Gebet, vielleicht auch für Gespräche und wie du auch überlegst, welchen Teil er an deinem Geld hat. Es gibt einen Schluss, den Jesus hier bringt, vom Kleinen zum Großen. Und es lässt sich nicht überspringen. Auch der größte Winkel fängt einmal ganz unten an, in dem Schnittpunkt zweier Geraden, ganz klein, und öffnet sich dann und wird größer. Wenn du also träumst, dass Gott aus dir etwas machen möchte, oder vielleicht aus einer Gemeinschaft oder Gemeinde, dann fängt das immer im Kleinen an. Nicht in den großen Dingen, die irgendwann mal kommen, sondern in dem Kleinen, was im Moment gerade dran ist. Und deshalb wäre es schön, zu prüfen, ist mein Leben Christus offen und kann er diese Dinge ordnen und auch einsetzen. Wir sind auch Haushalter, und das war ja die Anwendung der ganzen Geschichte, wir verwalten etwas, was uns anvertraut ist. Und zwar gehört uns das nicht, denn wir müssen es im Tod zurücklassen. Das Einzige, was uns gehören wird, ist das ewige Leben. Das brauchen wir nicht zurücklassen, sondern das werden wir in der Ewigkeit noch haben. Aber alles, was wir im Moment haben, gehört uns eigentlich ein Stück weit nicht. Denn wir müssen es alle einmal zurücklassen. Und deshalb wäre es die Frage, ob wir das, was uns gehören wird, das ewige Leben, ganz ernst nehmen und das, was uns nicht mehr gehören wird, unter der Führung Gottes versuchen einzusetzen, so gut es geht, um uns Freunde zu gewinnen. Freunde in der Bibel ist auch mal ein Ausdruck für Jünger. Jesus sagte, ihr seid nicht mehr Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Und deshalb wäre es schön, wenn wir das, was Jesus uns anvertraut, an Zeit, Geld und Fähigkeiten, unter seiner Führung einsetzen lernen. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Was können wir von einem Betrüger lernen? Klar, Zielstrebigkeit. So ein Mann, der entschlossen ein Ziel verfolgt hat. Und deshalb hat Jesus ihn uns als Beispiel hingestellt, nicht als Beispiel der Bosheit, sondern als Beispiel, wie einer nur ein Ziel hat und alles einsetzt dafür. Und so sagt er, sollte unser Ziel sein, das, was uns anvertraut ist, einzusetzen für Jesus. Eigentlich unser ganzes Leben, damit wir in der Ewigkeit geborgen sein können, in diesen ewigen Hütten, das heißt in der Geborgenheit Gottes. Und deshalb wäre die Frage, hast du dein Leben Jesus Christus anvertraut und was bist du bereit einzusetzen für ihn? An Zeit, an Kraft und Fantasie, an Geld, an Ordnung, auch an Pflichtbewusstsein, an diesen kleinen Dingen, denn Jesus schließt von dem Kleinen zum Großen. Er sagt, wenn du das im Kleinen treu bist, wird dir Großes anvertraut. Wenn du im Kleinen nicht treu bist, wird dir auch nichts Großes anvertraut. Geld ist ein schlechter Meister, aber ein guter Diener. Und das ist das Schöne, dass uns Jesus viel anvertraut, gerade auch hier in Deutschland, dass wir es einsetzen zu seiner Ehre und dass jeder unter uns klar sehen sollte, ich bin ein Haushalter Gottes, der vieles hat, nicht nur materielle Dinge, sondern auch Fähigkeiten, auch Wissen, Erfahrungen mit Gott, die er auch weitergeben kann. Und wenn du bereit wärst, das, was er dir anvertraut, als ein Segenstrom weiter wirken zu lassen. Wenn du Freunde gewinnst durch Gottes Liebe in deinem Leben.